Wasser ist allgegenwärtig und gerade deshalb unsichtbar. Es kommt zuverlässig aus dem Hahn, es verschwindet aus unseren Häusern, es kühlt unsere Städte, trägt unsere Landschaften und federt Extreme ab. Wir haben gelernt, uns darauf zu verlassen. Doch dieses Vertrauen steht unter Druck. Klimawandel, Biodiversitätsverlust und wachsende Nutzungskonflikte zeigen, Wasser ist keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern eine Gestaltungsaufgabe. Und genau hier beginnt eine zentrale Frage unserer Zeit. Wie vermitteln wir die Bedeutung von Wasser so, dass sie verstanden, erinnert und ernst genommen wird? Mein heutiger Gast steht genau für diese Verbindung von Wissen, Wirkung und Verantwortung. Alexander Bonde ist Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Mitinitiator von Mission Aqua. Wir werden gleich noch erfahren, was das ist. Und jemand, der seit vielen Jahren daran arbeitet, Umweltinnovation, Bildung und den gesellschaftlichen Dialog zusammenzudenken. Herzlich willkommen bei Kanal Royal. Mein Name ist Lisa Irwin-Bross. Ich bin Vorständin der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Und mich freut mich heute wirklich sehr, wieder mit einem Video an Bord zu sein. Und noch mehr freut es mich, mit Ihnen im Gespräch zu sein, Herr Bonde. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Herr Bonde, wir starten bei Kanal Royal immer mit einer Kurzfragerunde. Und die 5 Fragen an Sie wären Mission Aqua, Ausstellung, Spiel oder politisches Angebot?
Alles.
Stimmt. Ein Aha-Moment aus der Ausstellung, den möglichst viele Menschen erleben sollten.
Das ist jetzt gemein, weil natürlich so eine Ausstellung darauf aufbaut, dass es ganz viele Aha-Erlebnisse sind, damit gerade junge Leute viel mitnehmen. Aber wenn sie mit der Schulklasse hierher dürfen, können oder müssen, sich nicht langweilen dabei. Also insofern, der eine Aha-Moment ist es hoffentlich nicht, sondern ganz viele.
Ich bin mir sicher. Wasserwissen, Bauchgefühl oder Bildungsaufgabe?
Ich glaube auch da beides, weil natürlich am Ende der Bauch immer mitdenkt und gerade wenn es ums Trinken geht, der Bauch ja mit eins der entscheidenden Organe von uns Menschen ist.
Ja. Der wichtigste Ort für Umweltbildung jenseits von Schule und Universität?
Also bei mir persönlich war es irgendwie Wiese und Wald. Ich glaube, im Grunde das Erleben draußen ist ja eigentlich der Moment, wo man, glaube ich, am meisten versteht, weshalb die Natur wichtig ist. Ich glaube, beim Wasser kommt dann Schwimmbad noch mit dazu. Aber ich glaube, am Ende ist draußen Erleben immer fast genauso wichtig wie im Klassenzimmer.
Genau. Und wenn man das Privileg eines Schwimmbads nicht hat, vielleicht einen Fluss oder einen See, aber in der Tat draußen. So, und jetzt mit einem Wort. Wasser bedeutet für Sie?
Viel.
Okay, schön. Wir werden ja gleich noch sehen, was das Vieles ist. Ja, wir sitzen hier ja mitten in unserer Mission Aqua und darum wollen wir uns jetzt auch, wenn wir vertiefend in die Fragen einsteigen, beschäftigen. Gemeinsam mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, für die Sie ja tätig sind, haben der DVGW und wir als DWA ein neues Format auf den Weg gebracht, eine interaktive Wanderausstellung, die jetzt im ersten Jahr hier bei Ihnen in Osnabrück steht und dann deutschlandweit auf Wanderschaft geht. Aus meiner Sicht ein absolutes Lernerlebnis und kein klassisches Ausstellungskonzept. Herr Bonde, Sie sind ja umfangreich in der Umweltbildung tätig. Wie würden Sie denn sagen, wie ist so derzeitige Umweltbildung, wie würden Sie sie charakterisieren und wie verändert sie sich?
Also ich glaube, Umwelt spielt zu Recht inzwischen eine große Rolle in der Schule. Aber uns ist es wichtig, gemeinsam mit Partnern wie der DWA auch das Thema Wasser da zu vermitteln. Und ich glaube, da kommt es auch darauf an, dass gerade junge Leute, die Ausstellung ist so besonders geeignet ab der 5. Klasse, unterschiedliche Aspekte erleben können von der Frage, ne, mit Abwasser, man weiß, dass es gut ist, wenn es wegläuft und blöd ist, wenn es verstopft ist, aber was da alles an Infrastruktur, an Leistung dahinter steht, das sind alles Dinge, die wir hier spielerisch, glaube ich, ganz gut gemeinsam entwickelt haben, wo junge Leute, aber natürlich auch interessierte Ältere oder Leute, die insgesamt an Umweltbildung interessiert sind, einfach mal ganz spielerisch erleben können, was steckt da eigentlich alles an Leistung dahinter, was braucht's alles, damit frisches Wasser bei uns ankommt und das gebrauchte Wasser auch wieder so verschwindet, dass es uns keinen Ärger macht, aber auch da wieder sinnvoll in die Kreisläufe kommt. Ich glaube, das zeigt diese Ausstellung interaktiv mit ganz vielen spielerischen Elementen wunderbar auf. Und gerade für die jungen Leute gibt es dann auch noch, glaube ich, sehr geeignete Tipps, wie man selber deine Berufskarriere machen kann, um mitzuhelfen, dass alles so bleibt, wie es ist.
Auf jeden Fall, ja. Und der Wunsch, dass wir so einen Berufomaten in die Ausstellung einbauen, der wurde aufgegriffen. Und wir freuen uns, dass jetzt eben die jungen Menschen auch sehen können, welche sinnstiftende Arbeit in der Wasserwirtschaft, sowohl im Trinkwasser als auch im Abwasser, im Flussgebietsmanagement und in der gesamten Wasserwirtschaft möglich ist. Jetzt sind ja solche Ausstellungen ist das eine Format, aber Sie als DBU haben ja auch so Naturerbeflächen und auch sonstige Formate. Wie würden Sie denn derartige, wirklich, ich sag mal, haptische Bildungsformate vergleichen mit digitalen Formaten? Wo sehen Sie das besondere Potenzial? Wie ordnen Sie die ein?
Gut, also wir als Stiftung sind ja in einer sehr breiten Themenpalette unterwegs, als Innovationsförderer. Aber Innovation funktioniert ja auch nur, wenn die Technik, wenn die Geschäftsmodelle auf eine Gesellschaft treffen, die damit umgehen können, die Themen versteht. Deshalb ist Umweltbildung für uns ein wichtiger Punkt. Die Ausstellung ergänzt sehr stark das, was Schulen machen. Also wir setzen da sehr stark auf ein großes Interesse, was wir jetzt auch schon vor Eröffnung von Schulklassen haben an dem Thema, aber sind natürlich auch an unterschiedlichen anderen Bildungsformaten dran. Und gerade weil Sie unsere Naturerbeflächen angesprochen haben, auf denen wir bundesweit selber Naturschutz umsetzen, da erleben wir natürlich auch, am einfachsten ist es, Dinge zu schützen, die Leute mal gesehen haben, die Leute verstehen und begreifen können, weshalb wir gerade auch im Naturschutz drauf setzen, nicht nur transparent zu arbeiten, sondern die Leuten auch in die Flächen zu holen, zu erklären, Leuten mitzunehmen. Aber das ist ja insgesamt der Schlüssel, wie wir Umwelt- und Naturschutz, aber auch den Klimaschutz voranbringen, den Leuten zu vermitteln, um was es geht, sie mitzunehmen und sie selber zu aktivieren. Und da sind natürlich unterschiedlichste Elemente von Bildung notwendig. Aber wir glauben, dass da jetzt zum Thema Wasser die Ausstellung da einfach auch nochmal ein besonderes Erlebnisformat bietet. Erst hier bei uns in Osnabrück, aber dann auch über eine ganze Reihe von Jahren bundesweit.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Herr Bonde, Sie hatten es gerade schon angeschnitten. Die DBU ist ja eine wirklich große Instanz und vielen sicherlich bekannt. Aber für die das nicht der Fall ist, könnten Sie die DBU noch mal mit wenigen Worten beschreiben? Was ist Ihr Auftrag? Was machen Sie so?
Also wir sind eine vergleichsweise große Stiftung, eine privatrechtliche Stiftung, die der Bund vor 35 Jahren gegründet hat. Unser Ziel ist es, innovative Maßnahmen zum Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft voranzubringen. Das heißt, wir fördern insbesondere kleine und mittlere Unternehmen dabei, neue Technologien zum Schutz der Umwelt zu entwickeln, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wir fördern Start-ups, aber auch Promovierende, also junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. Und das eigentlich in der gesamten Palette, in der wir Umweltfragen lösen müssen, also von erneuerbaren Energien über Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, also die Kreislaufführung von Rohstoffen, aber auch an der Schnittstelle von Landnutzung und Umweltfragen. Also sehr großes, breites Themenportfolio. Und überall merken wir, dass wir natürlich an unheimlich vielen Stellen über Innovation, über neue Technologien, über Geschäftsmodelle gemeinsam mit der Wirtschaft wichtige Lösungen voranbringen können. Und unser Job ist es hier, finanziell, aber auch mit Know-how zu unterstützen, unterschiedliche Leute in Interessenlagen zusammenzubringen und in Projekten ganz konkrete Lösungen in den Markt, aber auch in die Gesellschaft zu kriegen.
Ich hatte in meiner Laufbahn auch schon mal das Glück, in einem von der DBU geförderten Projekt arbeiten zu dürfen. Ich habe damals mich mit der Abwasserreinigung von alpinen Schutzhütten beschäftigt. Und da ging es eben darum, wie können wir sicherstellen bei diesen Hütten, die ja durchaus neben dem netten Charakter, dass wenn man dort wandern ist, aber auch einen Schutzauftrag, so ja auch der Name, haben, wie man dort eben zum einen die Wasserversorgung sicherstellen kann, aber zum anderen auch sicherstellen kann, dass dann das Abwasser so gereinigt wird, dass es der Umwelt und der Natur dann auch zuträglich ist. Das war ganz spannend und das war so mein damaliger erster Kontakt zu Promotionszeiten. Bin ich auch ganz dankbar, dass die DBO dieses Projekt gefördert hat.
Ja, ich glaube, man sieht es natürlich auch daran, wir haben unheimlich viele ganz große Umweltprobleme, aber zum Schluss brauchst du lauter ganz kleine Lösungen, um auch die großen Probleme lösen zu können. Also deshalb für uns als Stiftung, ne, im Klimaschutz diskutieren wir, wie viel Gigatonnen CO2 die Menschheit weniger ausstoßen muss, damit wir auf einen verträglichen Klimakurs kommen. Aber am Ende, wenn sie Gigatonnen einsparen müssen, zum Schluss reden wir dann doch immer über die kleinen Mengen und deshalb, wir sehen uns da als jemanden, der unterstützt sozusagen die einzelne Tonne CO2 in einem ganz konkreten Produktionsprozess, in einer ganz konkreten Form, wie wir Lebensmittel produzieren oder wie wir mit Rohstoffen umgehen oder an vielen unterschiedlichen Stellen, sondern die kleine Tonne CO2 zu jagen und durch eine innovative Idee dazu beizutragen, dass wir in der Addition ganz vieler Tonnen CO2 dann die Gigatonnenziele tatsächlich auch erreichen können. Also uns geht es immer um ganz praktische Lösungen und da spielen dann manchmal auch Dinge, wo man im ersten Moment nicht dran denkt, wie die Alpenschutzhütte,
genau.
Zum Schluss dann aber im Gesamtmosaik ein wichtiges Bild.
Das war natürlich auch noch ein besonderes Projekt, weil ich dann Dienstreisen in die Berge vornehmen durfte. Aber ich bin bei Ihnen. Es sind die vielen Maßnahmen, die dann in Summe ein ganz großes Bild geben. Und ich hatte in der vorherigen Folge ein spannendes Gespräch mit Frau Nallinger von der Stiftung Klimawirtschaft. Und dort ging es eben auch darum, wie Unternehmen inzwischen ja, sehr motiviert Klimaschutzmaßnahmen durchführen, weil sie sich auf Dauer rechnen. Nichtsdestotrotz ist Naturschutz und auch Klimaschutz immer noch häufig ein Zusatzthema. Jetzt sind wir in der Wasserwirtschaft natürlich an einer ganz anderen Stelle, denn wir spüren dort, wo kein Klimaschutz betrieben wird und die Folgen des Klimawandels häufig eben mit zu viel oder zu wenig Wasser zu tun haben, wie zentral der Umweltschutz, gleichzeitig auch der Klimaschutz für die Daseinsvorsorge ist. Sie haben sich ja auch schon ganz intensiv mit Mooren, Feuchtgebieten und großflächigen Ökosystemen beschäftigt. Warum sind denn aus Ihrer Sicht gerade diese Flächen, die wir ja lange Zeit lang entwässert haben, so wichtig fürs Klima, für die Wasserspeicher und für Lebensräume?
Ja, zum Teil unterschätzen wir ja die Wirkung von Dingen. Und wenn wir uns im Klimaschutz mal die Klimabilanzen angucken, dann machen in Deutschland die Emissionen, die entwässerte Moore haben, mehr Klimaschaden aus als der Flugverkehr beispielsweise. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir beim Flugverkehr nicht auch ansetzen müssen, aber wir haben natürlich mit den Mooren hier eigentlich einen natürlichen Verbündeten, der eigentlich, wenn wir sie im natürlichen Zustand hätten, uns helfen würde, CO2 massiv einzusparen. Heute ist es ein Emittent. Das ist einer der Gründe, weshalb hier unter diesem Stichwort natürlichem Klimaschutz wir eigentlich in der Lage wären, mit ganz natürlichen Mechanismen, die Natur uns gratis an die Hand gegeben hat, hier Klimaschutz zu machen. Deshalb engagieren wir uns auf unseren Flächen, aber auch in unserer Förderung darüber hinaus dafür, dass wir Moore in dieser Funktion wieder reaktivieren, dass wir zur Wiedervernässung beitragen, damit sich die Moorböden auch wieder bilden können. Und damit haben wir eigentlich den effektivsten CO2-Speicher, den man haben kann. Und es wäre ein ganz entscheidender Beitrag zum Klimaschutz in Deutschland, wenn es uns gelänge, die Moorstandorte hier wieder zu aktivieren. Und gleichzeitig hätte man auch einen Mehrwert für Biodiversität, also für die Vielfalt des Lebens. Wir könnten dazu beitragen, hier auch den Verlust von Artenvielfalt entscheidend zu stoppen und auch natürlich in der ganzen Frage Umgang mit Wasser, Wasserkreisläufe hat es einen enormen Vorteil, wenn wir hier wieder uns sehr viel genauer angucken, was sind eigentlich die natürlichen Kreisläufe und sie uns zunutze machen.
Ich erinnere mich auch noch ganz gut dran, dass wir vor 2 Jahren wurde ja der DBU Umweltpreis oder der Deutsche Umweltpreis auch an die Moorforscherin Frau Tanneberger heißt sie, glaube ich, verliehen, die sich ja auch so mit den Pflanzen in Mooren und der Wiedervernässung beschäftigt hat und gleichzeitig auch mit der Fragestellung, wie man dann eigentlich diese Gräser möglicherweise nutzen kann, um auch Wirtschaftsaktivitäten voranzutreiben. Also auch an der Stelle finde ich das sehr beeindruckend, wie sie diese Innovationen, die entstehen und die Wissenschaft, die sich mit ungewöhnlichen Lösungen auseinandersetzt, unterstützen.
Ja, in der Tat. Und wir brauchen da natürlich auch Lösungen. Ich meine, auf unseren Flächen, das sind Naturschutzflächen, da steht der Naturschutz im Vordergrund. Da ist es, also wenn ich jetzt einfach sage, ist es eine Untertreibung, weil auch da ist es nicht einfach, sondern setzt auch viel Genehmigungsprozesse und viel Arbeit voraus, so ein Moor wieder zu vernässen. Aber wir haben natürlich viele Moorstandorte, die heute landwirtschaftlich genutzt werden, wo wir genau dafür Lösungen brauchen, dass die Landwirte einerseits das Richtige machen oder mitmachen, nämlich die Wiedervernässung, aber trotzdem eine ökonomische Basis haben. Und da ist es total spannend, was in den letzten Jahren hier passiert ist unter dem Stichwort Paludikultur, also im Grunde Anbau von geeigneten Produkten auf wiedervernässten Flächen.
Das war der Begriff, der mir fehlte.
Genau, da hat Frau Tanneberger mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Greifswald-Moor-Zentrum wirklich auch tolle Dinge entwickelt, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Stiftungswelt, die Umweltstiftung Michael Otto spielt da zum Beispiel auch eine Rolle, das Projekt Tomorrow. Da machen die Kolleginnen und Kollegen wirklich eine tolle Arbeit und haben ganz innovativ entwickelt, was können wir eigentlich aus den Pflanzen, die auf Moorstandorten wachsen, an Produkten herstellen. Und wenn ein großer Versandhändler inzwischen Kartonage daraus bezieht, dann ist es wirklich ein Win-Win, weil wir dafür für den Klimaschutz und die Artenvielfalt vor Ort was machen, aber trotzdem auch ein tragfähiges Geschäftsmodell für die Landwirtschaft anbieten. Und wir werden an den meisten Stellen Klima- und Umweltschutz natürlich auch nur dann erfolgreich auf Dauer etablieren, wenn es Geschäftsmodelle sind, sodass wir auch einen ökonomischen Anreiz geben, hier das Richtige zu tun. Weil wenn man es richtig macht, ist ja Wirtschaften und Schützen kein Gegensatz, sondern im Gegenteil, dort funktioniert es am besten, wo die Kräfte des Marktes für uns laufen.
Auf jeden Fall. Da war auch eben, wie gesagt, in dem Gespräch mit Frau Nallinger wurde auch ganz deutlich, dass es inzwischen so viele Unternehmen gibt, die umsteigen auf erneuerbare Energien, viel, viel mehr auf nachhaltige Strom, nachhaltigen Energiekonzepte setzen und damit in Summe auch günstiger fahren. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie auch die DBU frühzeitig solche Potenziale sieht. Und sie fördern ja wirklich seit Jahrzehnten, 35 habe ich jetzt gelernt, wirklich verschiedene technologische Innovationen. Viele entstehen im Mittelstand, aber sie hatten auch angesprochen, dass sie ja Startups fördern. Gibt es denn gerade auch, oder welche spannenden Entwicklungen sehen Sie gerade? Gibt es irgendwas, was Sie besonders beeindruckt, was gerade so sich am Bewegen ist, wo die DBU auch schon mit unterstützt?
Also der Start-up-Bereich ist im Moment total spannend in Deutschland. Wir sehen hier seit Jahren eine interessante Entwicklung, dass insbesondere der Bereich der grün orientierten Startups, also die sich mit Umweltfragen, mit Nachhaltigkeit beschäftigen, deutlich zunimmt. Wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal so einen leichten Rückgang irgendwie bei den Gründungen in dem Bereich, aber man kann insgesamt jetzt seit Jahren sagen, der Bereich wächst überdurchschnittlich. Wir sehen es auch bei unserem Startup-Programm, also wir werden demnächst das hundertste Startup bei uns in die Förderung nehmen. Und da sind unheimlich spannende Geschäftsmodelle unterwegs, aber auch viele spannende Gründerinnen und Gründer, übrigens mit nicht nur junge Leute. Da sind auch viele wirklich spannende, die auch höheres Alter klingt jetzt irgendwie falsch, aber die sind so aus einer gestandenen Arbeitskarriere raus, dann nochmal in Gründung gehen. Also da tut sich unheimlich viel. Sehen wir auch zum Teil im Wasserbereich. Also ich verrate jetzt eins. Also ein spannendes Startup findet man auch in der Ausstellung, wenn man danach sucht. Also da ist viel los und wir brauchen da die Startups auch als Treiber. Ne? Wir sehen viel Innovationstätigkeit bei den KMUs. Wir sehen auch, obwohl die politische Debatte rund um Nachhaltigkeit ja so ein bisschen in die Defensive gekommen ist, in den letzten Jahren in der Wirtschaft kein Erlahmen in der Innovationsbereitschaft in dem Bereich. Wir sehen übrigens auch, wenn ich mir die gesamte Green-Tech-Branche angucke, das ist der am meisten wachsende Bereich mit Wachstumsquoten im Durchschnitt um 5% in den letzten Jahren. Zeigen Sie mir mal irgendeine führende deutsche Branche, die so einen Wachstumsschnitt hat. Auch wenn ich mir die Exportentwicklung von GreenTech angucke, da liegen wir über den klassischen Industriebranchen, die den öffentlichen Diskurs immer bestimmen bei uns. Aber ich glaube, wenn man mal genauer hinguckt, was die eigentlichen Wachstumstreiber sind, da sind wir mittendrin im GreenTech in Fragen Wasser. Da sind wir mittendrin in den ganzen Technologien rund um Elektrifizierung, um Ressourcenschonung, die ganzen Effizienzbereiche. Das sind im Moment eigentlich die Wachstumstreiber. Leider reden wir da so wenig drüber, dass eigentlich Umwelt, Klima längst ein gutes Geschäftsmodell für uns ist, wo wir auch im Export noch wachsen, wo wir Exportquoten realisieren können, Arbeitsplatzzuwächse. Da können sich viele andere Branchen, die immer mit ziemlich dicker Hose politische Diskurse bestimmen wollen, echt mal was von abschneiden.
Ja, gut, die zu geringe Sichtbarkeit im politischen Diskurs, die spüren wir auch durchaus häufiger in der Wasserwirtschaft, so zentral der Wert der Daseinsvorsorge ist, so gering ist dann doch auch häufig die politische Sichtbarkeit. Wir sind da nicht immer böse drum, weil man, ja, wenn man auf oder wenn man sichtbar ist, man durchaus nicht immer nur positive Rückmeldungen kriegt. Nichtsdestotrotz bestimmen dann gewisse Stakeholder doch schon sehr den politischen Diskurs, und was das bedeutet, das sehen wir ja auch derzeit, je nachdem, in welchen Bereich der politischen Entscheidungen man schaut. Ich finde das auch ganz spannend. Wir haben in der Wasserwirtschaft auch ein Startup gerade, das ich sehr eng verfolge. Das ist Membion, die sich dem Thema der Membrantechnik nochmal wirklich ausgiebig gewidmet haben. Der Gründer ist einer, der schon seit vielen Jahren oder wahrscheinlich auch schon mehreren Jahrzehnten dem Thema Membrantechnik seine Leidenschaft schenkt und der jetzt tatsächlich Lösungen gefunden hat, wie man so diese Kernprobleme, die Membrantechnik mit sich bringen, die große Energienotwendigkeit, um das Wasser dadurch zu reinigen, so das Verstopfen von den Membranporen etc. mit unfassbar cleveren und von der Natur inspirierten Lösungen gelöst hat. Und das freut mich total, dass jetzt ganz viele Kläranlagenbetreiber, die nachrüsten müssen oder die ihre Kläranlage neu bauen, auf diese Technologie setzen. Und das ist etwas, da hätte man vor vielen Jahren noch gesagt, niemals würde man eine sogenannte MBR, ein Membran-Bioreaktor-Kläranlage bauen, viel zu energieintensiv. Und mit dieser Technologie stößt er jetzt in der Pilotierung ganz häufig die anderen vom Thron. Und da ist eben genau dieser Wert von Innovation, von dem Mut, auch einfach mal in einem Startup eine Lösung voranzubringen, hat sich gelohnt. Und das freut mich natürlich sehr. Was braucht es denn aber aus Ihrer Sicht, damit solche Climate-Tech oder Water-Tech-Innovationen noch schneller in die Fläche kommen, gerade so in kleinen und mittleren Unternehmen?
Also wir brauchen natürlich, sagen wir, ein Umfeld, wo Innovationen auch die Förderung finden, die sie brauchen. Na, da gibt es ja zum Glück inzwischen in Deutschland auch ein vielfältiges Angebot. Wir erleben schon auch, dass da ja die unterschiedlichsten Akteure von, sag mal, lokalen Gründerzentren über die klassischen Start-up-Förderungen, die wir inzwischen haben, aber natürlich auch Angebote, wie wir sie machen, da eine Rolle spielen. Wir erleben auch, dass, sag mal, insgesamt, glaube ich, das Gründungsumfeld besser geworden ist, aber da können wir natürlich auch noch stärker werden. Glaube insbesondere, dass wir auch, sag mal, in dieser Frage Risikokapital insgesamt in Europa, die ganzen Initiativen, die ins Laufen kommen, das kann alles noch ein bisschen schneller laufen, und natürlich spielen auch hier die ganzen Fragen, sag mal, wie leicht mache ich eigentlich Leuten Gründungen, mit wie viel Bürokratie belaste ich Unternehmen, auch mit wie viel Bürokratie belaste ich Unternehmensförderung und Innovationsförderung. Auch da könnten wir unser Lied zum Standort oder unser Teil des Liedes irgendwie beitragen. Also ich glaube, das sind eigentlich die Hausaufgaben bekannt. Aber ich glaube, wir brauchen schon auch, sagen wir mal, ein Mindset und den Mut bei denjenigen, die umsetzen. Ich glaube, da sind wir besser geworden. Da finde ich es auch interessant, dass so ein bisschen die gekippte öffentliche Debatte nicht erkennbar bisher in der Wirtschaft solche Prozesse zum Erliegen bringt. Man muss natürlich auch eins dazu sagen, es gibt natürlich auch Geschäftsmodelle, die so offenkundig Umweltprobleme deutlich machen und die Notwendigkeit von Lösungen deutlich machen, dass es auch ideologisch schwer kaputt zu machen ist. Also ich sage jetzt mal so, die großen Versicherungen dieser Welt können Umweltprobleme in ihren mathematischen Berechnungen nicht einfach ausnehmen, sonst funktioniert ihr Geschäftsmodell nicht wieder. Das heißt, wir werden weiter auch aus dem Finanzmarkt Druck haben, reale Probleme auch ernst zu nehmen und zu lösen. Also deshalb kann eine amerikanische Regierung den Klimawandel leugnen, aber schon die amerikanischen Versicherungen können es nicht.
Ja.
Und dieses Phänomen lässt sich natürlich auf viele andere Bereiche runterbrechen. Aber das brauche ich Ihnen aus dem Wasserbereich nicht sagen. Wasser ist ja nun klassisch so sensibel, dass das Umweltproblem, wenn es existiert, auch umgehend auch ein Wasserproblem ist. Und Sie haben sogar gesagt, die Wasserbranche läuft gerne auch mal so ein bisschen unterhalb des Radars. Aber das gilt ja auch immer nur, solange es gut läuft. Und ab dem Moment, wo das Problem da ist oder das Wasser nicht da ist, ist das Problem augenscheinlich. Und mal ehrlich, ich meine, wer hätte vor wenigen Jahren noch gedacht, dass wir auch in Deutschland mal über Dürre, über Regionen mit Wassermangel reden. Also ich bin in der Zeit groß geworden, wo das immer Phänomene war, die man gelernt hat, die gelten nur irgendwie außerhalb Europas. Wenn ich mir heute die Dürrekarten angucke oder auch die Situation in einzelnen Naturerbeflächen bei uns, wenn ich in den Wald raus gucke und sehe, wie in welchen Regionen der Republik auch wir inzwischen in der Fragestellung Wasserversorgung, zum Teil auch Frage von Wasserkonkurrenzen und ähnlichem Sinn, dann erleben wir ja, dass das Thema Wasser auch eines der Themen ist, die deutlich machen, Umweltprobleme sind sehr real und die Notwendigkeit von Lösungen sind sehr real, wenn wir uns nicht dramatisch einschränken wollen.
Ja, das Thema der Nutzungskonkurrenzen im Wasser ist auch etwas, was sogar Einklang in die nationale Wasserstrategie des Umweltministeriums gefunden hat. Denn in der Tat ist es so, dass wir manchmal nur im Kleinen, aber durchaus vorhanden einfach unterschiedliche Interessen haben. Und am Ende ist Wasser eine endliche Ressource. Auch wenn wir in Deutschland in einem wasserreichen Land leben, haben wir auch in Deutschland bereits Regionen, da ist das Wasser nicht mehr in den Mengen verfügbar, in denen man sich das noch in der Vergangenheit so dann doch auch, wie es in der Vergangenheit war. Gleichzeitig ist in anderen Regionen teilweise zu viel Wasser verfügbar. Und am Ende ist es ja nicht immer nur die Menge, sondern auch die Qualität und so der Umgang mit Düngemitteln und sonstigen Stoffen, mit denen wir uns die Wasserressourcen an vielen Stellen doch auch schon sehr oder auch überbelastet haben, ist am Ende ja auch ein Thema, was dann, wie Sie schon sagen, mit den Umweltthemen und Umweltbelastungen man direkt zu spüren bekommt.
Genau, und dann sind wir natürlich auch mittendrin auch wieder in der Frage, welche Lösungen brauche ich? Und insofern dann für den Innovationsförderer in mir dann wieder spannend, wenn natürlich dann sofort die Fragen sind, wie kann ich eigentlich auch Effizienz im Wasser nochmal weiter irgendwie vorantreiben? Wie kann ich aber auch gesellschaftliche Mechanismen, sondern die Konfliktfrage Wasserverteilung. Also wir haben beispielsweise in einem sehr spannenden Projekt mal mit lokalen Akteuren untersucht, was für Mechanismen brauche ich eigentlich, um so einen Klärungsprozess dann produktiv zu machen in der Frage Verteilung von Wasser. Aber ich bin natürlich auch mittendrin in der Frage landwirtschaftlicher Verfahren. Wie kann ich eigentlich ohne Pestizide genauso erfolgreich wirtschaften? Welche technischen Möglichkeiten gibt beispielsweise heute die Digitalisierung, um da ganz anders im Pflanzenbau voranzugehen, aber natürlich dort, wo Bewässerung notwendig ist, wie kann ich auch die sehr viel effektiver machen, wie kann ich über Digitalisierung, Wetterprognosen und vieles mehr heute Effizienzen abbilden, die wir in der Art und Weise, wie wir bisher wirtschaften, so noch gar nicht gehoben haben. Also insofern steht natürlich aus dem konkreten Druck auch ein enormes Potenzial für innovative neue Lösungen. Und das ist das, wonach wir suchen. Wo können wir eigentlich mit dem, was wir heute technisch können oder auch was wir an gesellschaftlich innovativen Mechanismen haben, solche Lösungen voranbringen, um an der Stelle in der Klimaadaption, an anderen Stellen dann im Klimaschutz oder im Schutz von Biodiversität und vielem mehr einfach Lösungen möglich machen, um produktiv nach vorne zu gehen und uns nicht nur darüber zu beklagen, was sich verändert hat.
Herr Bonne, als hätten Sie einen Blick in mein Skript gehabt, das Thema Digitalisierung.
Hatte ich wirklich nicht, muss man dazu sagen an der Stelle.
Das Thema Digitalisierung wäre eins, wo ich gerne jetzt auch noch weiter einsteigen würde, weil Digitalisierung ist ja wirklich überall. Und wir auch merken, auch inzwischen wirklich sehr deutlich im Wassersektor, dass wir an zahlreichen Stellen, insbesondere jetzt so die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, von digitalen Zwillingen, uns voranbringen und auch zur Entlastung in der Branche führen. Sie hatten ja schon einige Beispiele genannt, aber wo sehen Sie jetzt als DBU auch noch positive Effekte, wie eben Digitalisierung, Einsatz von künstlicher Intelligenz, noch mehr auch einen Beitrag leisten können, um Datenmanagement, aber gleichzeitig auch den Ressourcenschutz miteinander zu verknüpfen? Denn häufig ist ja Digitalisierung auch ein erhöhter Energiebedarf. Sehen Sie da, also was sind so Beispiele, die Ihnen noch einfallen, wo Sie Projekte fördern oder wo die Digitalisierung auch zum Ressourcenschutz beiträgt?
Also Digitalisierung ist ein total mächtiges Instrument, die ermöglicht uns inzwischen Effizienzgrade zu erreichen, wo wir vor kurzem noch nur von träumen konnten, gibt einem gerade so mal im ökologischen Bereich also wirklich total spannende Möglichkeiten an die Hand, aber ist natürlich in sich alleine betrachtet noch nicht per se eine ökologische Lösung, weil in der Tat Digitalisierung natürlich enorme Energieverbräuche nach sich zieht. Und auch auf der Ressourcenseite Digitalisierung, ne, also wenn ich mir so die Produktion angucke, was wir, also im Grunde geht ja heute irgendwie alles, irgendwie alle Elementen, was die Elementartafel uns irgendwie so in die Hand gibt, konkret in die Produktion, häufig auch in kleinsten Mischformen. Und die Frage Rückholbarkeit von Ressourcen wird durch Digitalisierung im ersten Moment erstmal erschwert, weil ich sehr viel mehr Ressourcen in sehr viel größerer Bandbreite eigentlich einsetze. Aber gleichzeitig ist natürlich auch sowas, wenn ich Ressourcen rückhole, von der Sortiertechnik über die ganzen Fragen, auch Sensorik, Erfassung überhaupt von Rohstoffen, gibt es uns gleichzeitig auch wieder Möglichkeiten. Das heißt, der entscheidende Punkt ist, wie setzen wir Digitalisierung ein? Was tun wir auch, um sie selbst ressourcenschonend zu gestalten? Und zwar sowohl in der Frage Energieeinsatz als auch in der Frage der tatsächlich eingesetzten Ressourcen. Und da gibt es jetzt nicht die eine Lösung, die es totschlägt. Also wenn wir über Circular Economy, die große Kreislaufwirtschaft reden, dann reden wir ja eigentlich nicht über einen großen Ressourcenkreislauf, sondern über eine Milliarde oder mehr ganz kleine. Und wir sehen uns da als jemanden, der hilft, lauter kleine Kreise zu schließen. Also eins meiner Lieblingsprojekte im Moment ist, wir haben mit einem Startup, haben ein Startup dabei unterstützt, über Jahre eine neue Sortieranlage für Aluminiumschrott zu entwickeln.
Von der habe ich auch schon gelesen.
Klingt jetzt irgendwie vielleicht im ersten Moment unspektakulär, aber wenn ich dann weiß, wie viel Aluminium wir einsetzen und weiß, dass es vor dieser Anlage eigentlich mal Aluminium grob sortiert hat, weil man nicht legierungsscharf sortieren konnte. Das heißt, man hat dann in der Regel 30% Altaluminium mit 70% Neuem verschmolzen. Das war als Recycling erstmal schon mal gut. Aber die Anlage kann einem genau die Legierung, die ich brauche, zusammensortieren. Das heißt, im Ergebnis spare ich 90% Energieeinsatz im Aluminium und habe einen ähnlich hohen CO2-Einsparung. Und das ist natürlich möglich geworden durch Digitalisierung. Das ist eine laserbasierte Sortiertechnik. Schmort dann, ne, das da laufen kleine so Aluminiumstücke hoch, die innerhalb von einer Sekunde kann die 70 irgendwie Stück irgendwie analysieren. Weiß genau, welche Aluminiumlegierung ist das, sortiert das im Körper gezielt zu. Super effizient. Und das sind natürlich genau diese Einzelbeispiele, die ich zum Schluss brauche, um diese ganzen vielen Ressourcenkreisläufe zu schließen. An der einen Stelle ist es nur Sortiertechnik, an der anderen Stelle sind es neue Mechanismen, um Rückhollogistik zu machen, weil im Kreislauf brauche ich auf einmal ganz neue Lieferbeziehungen, weil zum Teil nicht mehr diejenigen, die mir bisher den Rohstoff geliefert haben, diejenigen sind, die ihn in einer Kreislaufführung dann tatsächlich haben. Also manchmal ist es ein Logistiksystem, was ich neu brauche. An wieder anderen Stellen brauche ich neue Herangehensweisen im Design von Produkten, um sie langlebiger zu machen. An anderen Stellen brauche ich eine Technologie zur Demontage bestimmter Dinge. An wieder anderen Stellen brauche ich die klare Produktkennzeichnung, um zu wissen, was ist drin, brauche Systeme zu erfassen. Also wir reden über so viele unterschiedliche Momente und da findet sich so viel Innovationspotenzial, dass wir immer schön auf die 200 bis 300 Projekte im Jahr kommen, die wir fördern, wo wir gemeinsam mit Mittelständlern, aber auch mit Akteurinnen und Akteuren aus der Wirtschaft immer gucken, wo können wir eigentlich im Kleinen die Produkte, die neuen Technologien, die neuen Geschäftsfelder auch entwickeln, die es dann braucht, damit wir an vielen Stellen diese Kreisläufe schließen und vom Wasser bis zum Aluminium dann auch die Effizienzen zu generieren und die Umweltentlastungen zu generieren, die wir brauchen, um wirtschaftlich positiv, dann aber auch umweltpositiv die Probleme zu lösen.
Ja, mir fällt da auch ein Beispiel ein, dass inzwischen wird in der Kanalinspektion werden beispielsweise Drohnen eingesetzt, aber auch Fahrzeuge, wie wir hier in der Ausstellung ja auch eins haben, und erfassen Unmengen an Daten, und die werden inzwischen mittels KI ausgewertet, und dann kann man einen viel, viel genaueren Zustand erfassen und dann eben anhand dieser Daten ganz bewusst entscheiden, muss ich jetzt hier ran, kann ich den Kanal irgendwie reparieren oder muss ich ihn wirklich austauschen? Und jeder nicht eingesetzte Beton ist ja auch ein erheblicher Beitrag zum Ressourcenschutz. Und so ist diese, ich sag mal, wilde Idee, mit einer Drohne durch einen Kanal zu fliegen, die, ja, also ich erinnere mich noch dran, dass wir vor 10 Jahren darüber mal gesprochen haben, gesagt, dass, boah, das sind so viele Anforderungen inzwischen in vielen Städten, beispielsweise in Berlin, eigentlich gang und gäbe sind. Und da braucht es dann aber eben Fördermittelgeber und auch Personen, die dran glauben, dass solche Innovationen dann sich umsetzen lassen, und der positive Mehrwert dann im Ressourcenschutz ist dann
sehr irre, wenn man sich anguckt, was so ein Leitungsnetz an Aufwand ist. Ne? Also wir, die wir im täglichen Leben alle von profitieren, haben ja wenig Vorstellung, was da an Infrastruktur dahinter steckt, auch an Infrastrukturkosten. Ne? Also wir sehen zwar die Wasserrechnung, aber was das alles dahinter dran steckt und auch wie viel man da mal durch Reduktion von Verlusten, ne, das ist ja im Energiebereich ähnlich, da auch reduzieren kann und wie viel Ressource ich einsparen kann durch sowas, ist irre. Also insofern diese ganzen Fragen Predictive Maintenance, auch von Kalkulieren, ne, bis hin in den maschinellen Bereich in der Industrie, dass ich nicht nach irgendwie vorgegebenen Zeiten irgendwie Komponenten ressourcenintensiv austausche, sondern tatsächlich dem auch Berechnungen unterliegen, wo ich ziemlich genau inzwischen, also wirklich hochfaszinierend genau feststellen kann, wo sind eigentlich dann tatsächlich die Bruchpunkte und rechtzeitig in die Reparatur gehe, aber auch nicht unnötig früh ressourcenintensiv austausche. Da haben wir inzwischen Möglichkeiten, aber die müssen wir natürlich einfach auch ausfahren. Und zum Teil braucht es dafür dann aber auch die richtigen Regularien. Jetzt sind wir nicht im Regulierungsbusiness und da sind andere Richtung Politik
gefragt. Da können wir durchaus beitragen.
Das ist der Ball, den ich dann eher an Sie als Fachleute dann auch in dem Bereich, die natürlich auch im Business draußen davon leben, dass die Regulierungen auch drauf passen und in die sinnvolle Richtung lenken. Wie gesagt, wir kommen dann da eher unter der Fragestellung, was sind da auch Geschäftsmodelle, die möglich werden. Aber da brauchen wir dann einfach auch die richtigen Rahmen, um dann wirklich auch diese technologischen Entwicklungen voll in den Dienst der Sache stellen zu können.
Ich bin ganz bei Ihnen. Herr Bonn, ich glaube, wir könnten noch Stunden reden, aber wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, und deswegen würde ich gerne die Kurzfragerunde, mit der wir bei Canal Royal immer zum Ende kommen, gerne einleiten, und hätte mit der ersten Frage für Sie, wüsste ich gerne, welche Entscheidung, die wir als Gesellschaft nicht länger vertagen dürfen, fällt Ihnen ein?
Unter Umweltgesichtspunkt die Effizienzfrage endlich ernst zu nehmen.
Okay. Und ein Ort, an dem Umweltbildung besonders gut gelingt?
Sitzen wir mittendrin, unsere Ausstellung hier im Zentrum für Umweltkommunikation.
Da stimme ich Ihnen zu, und ich hoffe, dass das ganz, ganz, ganz viele Besucherinnen und Besucher dann auch nutzen werden. Und jetzt noch eine etwas weitläufigere Frage. Was bedeutet für Sie Zukunftsfähigkeit?
Im Innovationsdiskurs die Technik von heute einzusetzen und nicht mit der Hoffnung auf die Technik von übermorgen, die von gestern zu verteidigen.
Schön gesagt. Ja, lieber Herr Bonne, das Gespräch hat mir gezeigt, dass Umweltbildung überhaupt kein Randthema ist, sondern eine strategische Voraussetzung für Resilienz, Demokratie und Daseinsvorsorge. Und für mich steht die Mission Aqua exemplarisch dafür, wie Wissen, Erlebnis und Verantwortung zusammenkommen können. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Ihre Perspektiven und Ihre Haltung. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne Canal Royal auf eurer Streaming-Plattform. Teilt die Folge oder auch den Podcast mit Kolleginnen, Kollegen, Freunden, Familie. Und helft damit, dass das Wasserwissen noch breiter verbreitet wird. Und bis zum nächsten Mal, bleibt engagiert, bleibt reflektiert und bleibt vor allem wasserbewusst.